Hörgang Med Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
Die Angiologie oder Gefäßmedizin wird immer wichtiger. Das hat viele Gründe. Zum einen ist die häufigste Grunderkrankung, die Arteriosklerose, schuld daran, also das Volksleiden Arterienverkalkung. Zum anderen ist die Demografie dafür verantwortlich. Immer ältere Patienten leiden an mehreren chronischen Erkrankungen. Aber auch die schiere Größe des Gefäßsystems ist beachtlich. Das reicht nämlich 2,5 Mal rund um den Planeten, würde man Arterien, Venen und Kapillaren ausrollen. Aber so ein großes System bietet naturgemäß viele Angriffsflächen für Erkrankungen und ein großes Betätigungsfeld für Ärzte. Was sich in der Gefäßforschung tut und wie die Patienten davon profitieren, das habe ich die neue Professorin für Angiologie an der MedUni Wien, Professor Dr. Sabine Steiner, gefragt. Ich habe sie im AKH besucht.
Hallo und vielen Dank für diese sehr nette Einladung. Ich freue mich.
Man hört's ganz, ganz leicht. Sie stammen ursprünglich aus Osttirol, haben in Wien und auch in Kanada, wie ich gelesen habe, studiert, waren zuletzt Professorin an der Uni Leipzig und seit einigen Wochen leiten Sie hier die klinische Abteilung für Angiologie an der MedUni Wien. Wie war die erste Zeit so in der neuen Position?
Ja, eigentlich war es eine wirklich schöne Rückkehr nach Österreich. Ich habe hier an der Medizinischen Universität Wien mein Studium absolviert, meine Ausbildung zur Angiologin gemacht, hier lange auch als Oberärztin gearbeitet und dann 11 Jahre in Deutschland, in Leipzig verbracht und freue mich jetzt sehr darauf, wieder hier mit einem ja wirklich tollen Team arbeiten zu können.
Ihre Tätigkeit umfasst ja Grundlagenforschung und angewandte Forschung und da kommen ja auch viele Innovationen, interessante Neuerungen, die für Patienten wichtig sein können. Jetzt sind Sie an einer Uniklinik tätig, können also vor Ort Dinge entwickeln, die den Patienten dann auch gleich zur Verfügung stehen können, wenn er das will. Was haben Sie da vor in Wien?
Wien und die Angiologie hier bietet wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir sind eine Abteilung, die sowohl im ambulanten Bereich wie auch im stationären Bereich Gefäßpatienten auf sehr hohem Niveau versorgen kann. Und das bietet natürlich auch optimale Voraussetzungen, um neue Entwicklungen zu untersuchen und hier auch einfach wirklich viel zur Forschung dieser Patienten beizutragen. Einerseits eben zu lernen und besser zu verstehen, wie sich Gefäßerkrankungen entwickeln. Das hilft uns sehr, dass wir unsere Patienten häufig wiedersehen und wirklich auch schauen können, was wird aus ihnen, was sind hier die optimalen Strategien. Und auf der anderen Seite, was sich in den letzten 20 Jahren wirklich revolutioniert hat, sind minimalinvasive Gefäßeingriffe. Das heißt, dass wir durch einen kleinen Zugang in ein Gefäß von außen, also wirklich eine Punktion unter lokaler Betäubung, hier verschiedene Devices nennen, also kleine Drähte, Schläuche, Zugangssysteme einbringen können, um das Gefäßsystem einerseits darzustellen und andererseits dann auch direkt zu behandeln.
Direkt behandeln heißt das Gefäß aufdehnen mit Gefäßstützen, also Sie sagen Stents dazu, mit Ballons. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, das sagen Sie in Ihrem Vorstellungsvideo, diese Eingriffe sicherer und effektiver zu machen. Ich nehme an, das sind Sie, aber was soll sich hier noch verbessern?
Eine Thematik, die uns jetzt wirklich begleitet die letzten Jahre, ist, wir haben so viele Möglichkeiten, aber was ist denn für den individuellen Patienten die beste Möglichkeit? Und dazu braucht es wirklich viel Erfahrung und Expertise, um das abschätzen zu können. Einerseits natürlich habe ich über diese minimalinvasiven Eingriffe gesprochen. Das sind tolle Optionen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die gute alte klassische Bypass-Chirurgie, das heißt die offene Operation, einen großen Stellenwert hat. Ein Vorteil hier von Wien ist, wir arbeiten sehr, sehr eng in einem multidisziplinären Team, insbesondere die Abteilung für interventionelle Radiologie und Gefäßchirurgie und können so gemeinsam die optimale Behandlungsstrategie für diesen Patienten erfinden. Ich habe jetzt von meinem Hintergrund, auch aus Deutschland stammend, sehr viel Erfahrung mit diesen minimalinvasiven Eingriffen und kann, denke ich, doch sehr gut abschätzen, was ist denn möglich und was ist aber auch sinnvoll. Weil wir können viel, aber wir wissen, dass gerade die Wiederverengungsraten hier doch oft hoch sind und man gut überlegen muss, was für welchen Patienten optimal ist.
Das ist vielleicht schon noch eine wichtige Botschaft. Also man geht sozusagen wieder hier hinaus nach einer Operation und kann schmerzfrei sich bewegen, hoffentlich. Das heißt aber nicht, dass man geheilt ist.
Absolut. Also die POVK gehört zum atherosklerotischen Formenkreis. Das haben Sie ja schon in der Einleitung kurz erwähnt. Und das sind chronische Gefäßveränderungen. Wir wissen, diese Patienten haben, auch wenn sie asymptomatisch sind, von Seiten dieser peripheren arteriellen Verschlusskrankheit ein deutlich höheres Risiko, ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden. Das ist auch 4 bis 5 Mal erhöht, auch bei asymptomatischen Patienten im Vergleich zur gesunden Bevölkerung im gleichen Altersabschnitt. Das heißt, wir müssen auf diese Patienten wirklich gut achten. Die Risikofaktoren müssen optimal eingestellt werden. Es ist eine entsprechende medikamentöse Therapie notwendig. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass der Patient mitmacht und hier auch bereit ist, die entsprechende Lebensstilveränderungen zu ergreifen.
Wir haben jetzt schon einige Krankheitsbilder genannt, die POVK, also diese, die ein bisschen verharmlosend Schaufensterkrankheit genannt wird, Halsschlagadererkrankungen, Bauchschlagader, Venenerkrankungen, alles Mögliche gehört da zu den Krankheiten, die Sie behandeln müssen. Jetzt als Laie, woran erkenne ich, dass ich ein Risiko habe für eine Gefäßerkrankung? Was sind da Alarmsignale des Körpers vielleicht?
Jetzt mal ganz unabhängig von den typischen Symptomen von Gefäßerkrankungen, das Risiko erhöhen Sie mit den klassischen Risikofaktoren. Das heißt Rauchen, hohe Blutfette, Bluthochdruck, gestörter Zuckerstoffwechsel, das heißt beginnender Diabetes. Das sind alles die Faktoren, von denen wir wissen, ja, die tragen dazu bei, dass man atherosklerotische Erkrankungen bekommt. Die klassischen Symptome von Gefäßerkrankungen sind recht unterschiedlich, abhängig davon, worum es denn geht. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, die präsentiert sich als eben Claudicatio oder Schaufensterkrankheit. Das heißt, nach einer typischen Gehstrecke, typisch für diesen Patienten, das können 100, 200 Meter sein, kommen Schmerzen zum Beispiel im Bereich der Wade und der Patient muss stehen bleiben. Das wird deshalb Schaufensterkrankheit genannt, weil eben einige Patienten sich da schon recht gut adaptiert haben und dann einfach vor einer Schaufensterauslage stehen bleiben, dann fällt es nicht so auf und nach einiger Zeit, meistens wenigen Minuten, bessert sich der Schmerz und man kann weitergehen. Das kann aber auch sehr, sehr dramatische Auswirkungen haben, nämlich dass zu wenig Blut zum Beispiel in die Zehen oder in den Fuß gelangt und das Gewebe dort untergeht. Das heißt, dass Wunden auftreten, dass offene Stellen auftreten, die oft auch nach kleinen Bagatelltraumen, man hat sich irgendwo gestoßen, aber das Typische dann ist, sie heilen eben nicht mehr ab. Wenn das einem gesunden Menschen passiert, dann ist die Sache ja in wenigen Tagen erledigt. Hier sind das oft chronische Wunden, die über Wochen und Monate bestehen und einfach nicht verschwinden wollen. Da muss man dringend früh auch schon bei entsprechenden Risikofaktoren dran denken, dass hier eine Durchblutungsstörung auch dahinter stecken könnte. Das ist jetzt so ein bisschen die Seite der Arterie. Wir haben auch über venöse Erkrankungen, haben Sie kurz angesprochen. Das wäre die tiefe Beinvenenthrombose. Bein könnte überwärmt, geschwollen, druckschmerzhaft sein. Krampfadern ist natürlich auch ein Problem. Einerseits ein kosmetisches Problem, aber auch hier ist oft Beinschwellung im Vordergrund für den Patienten, Müdigkeit in den Beinen. Das kann sehr, sehr belastend alles sein. Erster Ansprechpartner hier ist sicherlich immer der Hausarzt. Der kann schon mal eine gute Einschätzung der Symptome machen und dann in weiterer Folge zu einem Facharzt weiter überweisen.
Ich habe eingangs die Arteriosklerose genannt, ein Volksleiden. Die POVK ist aber auch nicht gerade selten, mit, glaube ich, einigen Hunderttausenden Betroffenen. Ab wann wäre hier Ihrer Meinung nach eine Vorsorgeuntersuchung oder eine Aufnahme in den Vorsorgeuntersuchungskanon sinnvoll? Wie könnte das aussehen? Da kommt jetzt auch ein bisschen die Diagnostik ins Spiel. Es gibt eine gewisse Zurückhaltung oft bei Vorsorgeuntersuchungen.
Im Prinzip kann man es schon mal gut durch das Risikofaktorenprofil abschätzen. Wir wissen natürlich, wir haben es eingangs besprochen, die POVK ist schon ein bisschen eine Erkrankung des höheren Alters. Also wir würden sagen, jeder 5. bis 6. Mensch, der über 80 ist, hat irgendwo doch eine Durchblutungsstörung, die muss aber nicht klinisch relevant sein. Aber bei Patienten mit doch ausgeprägten Risikofaktorenprofil, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Bluthochdruck, kann so eine Vorsorgeuntersuchung sicherlich ab 65 ausgesprochen sinnvoll sein. Bei langjährigen Diabetikern oder auch Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz auch gerne schon früher. Das geht nämlich ganz, ganz einfach. Man misst im Prinzip den Blutdruck am Arm. Und hier meine Bitte, ab und zu auch mal den Blutdruck an beiden Armen messen, weil der kann sehr unterschiedlich sein. Nicht immer nur links, da könnte er auch falsch niedrig sein. Und den Blutdruck im Bereich der Knöchelarterien. Das heißt, eine Manschette oberhalb des Knöchels wird aufgeblasen, so wie eine Blutdruckmanschette. Und dann schaut man sich an, bei welchem Blutdruckwert kommt denn wieder Blut in diese Fußgefäße rein. Das bezeichnet man dann als Knöchelarmindex. Und da haben wir ganz klare Grenzwerte, was normal ist, was deutliche Hinweise oder sogar eine sichere Diagnose einer PAVK erlaubt. Das ist eigentlich einfach durchführbar, machen viele Hausärzte, niedergelassene Internisten und ist ein exzellentes Screening für eine periphere arterielle Durchblutungsstörung. Wenn es dann einen Verdacht gibt, kann man auch sehr, sehr gut nicht invasiv, schmerzfrei mit Ultraschalluntersuchungen die Gefäße darstellen und hier Verengungen oder Verschlüsse sogar diagnostizieren.
Es ist mehrfach das Schlagwort Rauchen gefallen. Da schrillen natürlich alle Alarmglocken bei der Angiologin. Was ich immer wieder in den letzten Monaten bemerke, es wird immer wieder angerissen, auch teilweise auch von medizinischen Gesellschaften, wie man rauskommt. Ja, also wenn ich jetzt aufhöre zum Rauchen, in Wahrheit dauert das ja lange, bis ich wirklich auf dem Gesundheitszustand bin eines Nichtrauchers. Aber es gibt eben auch Stimmen, die sagen, Umstieg auf E-Zigaretten, das kann zur Rauchentwöhnung beitragen. Wo stehen Sie da?
Sie haben es schon angesprochen, es ist umstritten, das Thema. Auch die verschiedenen Gesellschaften sind sich nicht immer ganz einig zu dieser Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke, man muss es pragmatisch sehen. Rauchen ist der Hauptrisikofaktor für die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Das ist so neben gesundheitsschädlichen Aspekten für viele andere Erkrankungen, aber gerade für unsere Patienten ist es wirklich der Hauptrisikofaktor. Im Prinzip ist jede Zigarette, die nicht geraucht wird, gut für unsere Patienten. E-Zigaretten, da gibt es doch ein paar Hinweise, sind wahrscheinlich vielleicht weniger schädlich, aber sie sollten jetzt nicht als eine Dauerlösung betrachtet werden. Also da sind sich die Guidelines eigentlich auch einig. Ja, zusätzlich zu anderen unterstützenden Maßnahmen, zum Beispiel Nikotinersatztherapie, kann übergangsweise für einen überschaubaren Zeitraum die E-Zigarette hier eine Alternative darstellen. Was man vermeiden sollte, ist, dass E-Zigaretten und ich nenne sie jetzt mal normale Zigaretten parallel geraucht werden. Auch das weiß man, ist nicht gut. Aber im Prinzip ist natürlich das Ziel die Raucherentwöhnung. Und ich finde, jeden Patienten, der es schafft, kann unfassbar stolz auf sich sein, weil es ist wahnsinnig schwierig. Also das ist uns als behandelnden Ärzten absolut klar. Das ist keine leichte Sache, eine Nikotinkarenz zu schaffen. Aber es ist ein Ziel, das sich auf jeden Fall sehr lohnt.
Ein Thema, das mir momentan immer, wenn man mit einem Mediziner ein Interview macht oder fast jeder Artikel, irgendwo kommt das Wort KI, das Schlagwort KI. Ich weiß es von uns, von meiner eigenen Branche, also das hat jetzt schon eine Umwälzung in einem Ausmaß herbeigeführt, das hätte ich mir vor 2 Jahren noch nicht gedacht. In der Medizin gibt es ja schon, wird der KI schon sehr lange eingesetzt. Ich glaube, Sie sind jemand, der das für bestimmte Tätigkeiten braucht, ja, oder implantieren möchte.
Ich denke, das ist etwas, das wird uns in den nächsten Jahren, genau wie Sie sagen, immer mehr begleiten. Es wird zu unserem Alltag werden. Wo es uns sicherlich unterstützen kann, ist zum Beispiel in der Bewertung und Auswertung verschiedenster Imaging-Analysen, das heißt einfach, wo wir Bildgebung erfasst haben von diesen Patienten. Das kann Ultraschallbilder sein, das können Bilder basierend auf Computertomographie oder Magnetresonanz sein oder eben dann im Rahmen von Eingriffen, von Angiografien, weil uns hier sicherlich die KI entscheidend unterstützen kann, zu bewerten, was sind denn das für Veränderungen? Wie ist denn die Zusammensetzung zum Beispiel dieser Gefäßwand, die ich im Ultraschall beobachte? Das kann uns, glaube ich, helfen, hier diese Entscheidungsprozesse für den Patienten zu optimieren. Ich denke, wo sie uns wenig helfen kann, ist wirklich im Patientengespräch, weil das ist immer noch die wirkliche Basis auch für den Diagnose- und Therapieplan. Und das wird sicherlich etwas sein, das zwischen Arzt, Ärztin und den Patientinnen ja weiterhin dazugehören wird.
Dann danke ich nochmal für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war der Hörgang MedUni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.